Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein, in Vertretung für meinen Vater Wilfried Schulte, der liebe Grüße schickt, aber leider krank ist. Genau. Wie schon gesagt, also ich bin Rektor vom Theologischen Seminar Rheinland. Heute Morgen ist auch meine Frau Wendy mit mir dabei. Und wir haben so eine Mischung bei uns. Wir sind so halb kanadisch, halb deutsch durchgemischt. Und wir haben zwei Töchter. Unsere Jüngste wird morgen 12 Jahre alt. Sie erinnern uns auch seit einem halben Jahr daran fast. Und unsere Ältere wird im Sommer 14. Also ein sehr spannendes Teenageralter, was uns zu Hause bewegt. Meine Hauptaufgabe bei Neues Leben ist die Leitung vom Theologischen Seminar Rheinland. Und da vielleicht nur ganz kurz, wir haben unser System wirklich jetzt grundsätzlich umgestellt, sodass wir uns darauf fokussieren, Leuten theologischen Zugang zu bilden, die ortsgebunden sind, also die nicht nach Wollmersen kommen können oder auch nicht für längere Phasen, sondern die wirklich berufsintegriert, berufsbegleitend Theologie studieren wollen, ob mit dem Ziel Pastor oder auch für sich persönlich. Da liegt jetzt unser Schwerpunkt und da erleben wir auch viel Segen, dass wir da Menschen einfach viel Gutes tun können. Und wer da Interesse hat, kann sich auch nachher gerne an mich wenden oder auf unsere Webseite mal schauen. In den Text, den wir gerade gelesen hatten, sagt Jesus 3-mal, mach dir keine Sorgen. Und das ist schon eine starke Aussage. 3-mal sagt Jesus das, macht euch keine Sorgen. Und er hat diese Worte gesprochen im Wissen, dass sie auch 2000 Jahre später gelesen werden und Menschen aufgefordert werden, ihnen zu glauben. Und man fragt sich, wie soll das gehen? Sorgen sind doch so dominant, so groß, so nachvollziehbar. Wie sollen wir uns nicht sorgen? Er sagt nicht, klaget nicht, er sagt nicht, trauert nicht. Aber Jesus, wenn er das sagt, dann deutet er auch an, dass wir uns nicht über alles so sorgen müssen. Also er lädt auch ein zu einer anderen Qualität des Lebens, einen anderen Umgang mit unseren Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Und der Text heute gibt uns auch einige Hinweise. Vers 25, wo wir angefangen haben, sagt, darum sage ich euch. Also dieses darum bezieht sich auf etwas, was Jesus gerade gesagt hat. Deshalb schauen wir uns das auch mal ganz kurz an. Weil in den Versen vorher spricht Jesus über 3 Dinge. Er spricht über Schätze, über das Auge und über den Mammon. Und er sagt, dann darum macht euch keine Sorgen. Da heißt es in Vers 19, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Herz hier ist umfänglich gemeint für unser ganzes Sein und Denken und Wollen und Wünschen. Und Jesus sagt, das Erste ist, sei nicht dumm, versuch nicht Sicherheit in etwas zu finden, was letztlich zerfällt. Und Jesus sagt eigentlich was sehr Logisches. Wenn du denkst, und wir können hier Schatz, obwohl das weitergefasst ist, ganz gut einfach mal mit Geld als Beispiel nehmen. Wenn du glaubst, dass das Sicherheit bieten kann für dich in deinem Leben und dein Herz, dein ganzes Sein soll sich darauf verlassen, wird es Angst haben, weil es weiß, es gibt keine Garantie dafür. Es ist nicht stabil, es ist labil. Sammelt euch keine Schätze an, die nicht stabil genug sind, dass ihr euer Herz da dran hängt, dass ihr darauf baut, weil sie sind nicht stabil genug. Und dann sagt er, sammelt euch Schätze im Himmel, also bei Gott an, weil das trägt, das nicht vergeht und das sicher ist. Macht euch, wir haben Angst und Sorgen, weil wir versuchen, Sicherheit zu finden in Dingen, die uns letztendlich keine Sicherheit geben können. Und das kann Geld sein, das kann Leistung sein, das kann Besitz sein, das können ganz verschiedene Dinge sein. Und sagt, ein Grund, warum wir Ängste haben, ist, dass wir eigentlich auf andere Sachen vertrauen und hoffen, dass sie uns tragen. Und dann sagt Jesus ja noch was ganz Interessantes, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, unser Herz, unsere innere Ausrichtung wird bestimmt von den Schätzen, die wir setzen. Wenn wir sagen, Geld gibt mir Sicherheit, dann wird sich auch unser Herz dahin orientieren. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Darum habt ihr Angst. Und dann geht er weiter und spricht über das Auge. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finsternis. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Das ist mit einer der schwierigsten Verse, deshalb machen wir es hier ganz kurz nur. Was Jesus so im Kleinen hier, was ich ausdrücken möchte, ist, wenn wir falsch auf falsche Dinge unseren Blick haben, vernehmen die uns ein und wir sehen nur noch diese Dinge. Wir bekommen einen Tunnelblick, einen negativen Tunnelblick auf das Fehlende, auf das Schlechte, auf das Böse. Es ist auch, der Blick fällt weg auf andere. Der Blick wird selbstzentriert auf das Dunkle hin, auf das Ego hin, auf die Selbstzentriertheit, auf die Gier hin. Wir werden auf uns selbst zentriert. Und dann sagt Jesus das Dritte. Er sagt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und Mammon hier wieder oft mit Geld auch übersetzt, aber wirklich wieder dieses Gedanke, das, was mir Sicherheit gibt. Und Jesus wird hier ganz schwarz-weiß. Du kannst nicht zwei Sachen dienen. Es ist immer das eine oder das andere. Und wenn du dem Falschen dienst, dann hast du auch Angst, dann hast du wirklich Sorge in deinem Leben. Mammon als eine Quelle von Sicherheit. Es können auch andere Sachen sein. Das können unsere Leistung sein. Wir alle suchen ja im Leben nach Sicherheit, nach Wert, dass jemand sagt, dass wir wertvoll sind, und nach Identität. Zu wissen, wer wir sind. Und das Problem ist, wenn nicht Gott es ist, der uns zuruft, du bist mein Kind, du bist wertvoll, wie ich dich gemacht habe, und du bist sicher, weil ich dich in meiner Hand halte und meine Kraft über den Tod oder durch den Tod hindurch trägt, dann bauen wir auf Dinge, die letztlich uns keine wirkliche Sicherheit geben können. Weil alles andere, was uns Identität, Wert oder Sicherheit geben sollte, zerfällt und zerbröckelt. Und der Mammon als Meister versklavt dann. Weil wenn du sagst, es ist durch Leistung, dass ich etwas bin, oder durch Geld, dass ich Sicherheit habe, wirst du nie genug haben. Und ich finde das faszinierend. Es gibt einen amerikanischen Schriftsteller, er ist kein Christ, er ist Agnostiker, also er lässt die Frage offen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und der schreibt in einem, oder sagt in einem Vortrag einer Universität, sagte er, in dem alltäglichen, das ist David Foster Wallace, wenn man den Namen sich merken möchte, David Foster Wallace. Er sagt, im alltäglichen Auf und Ab des Erwachsenenlebens gibt es keinen Atheismus. Es gibt kein Nicht-Anbeten. Jeder betet an. Und dann sagt er weiter, wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn du darin den wahren Sinn des Lebens siehst, dann wirst du nie genug haben. Du wirst nie das Gefühl haben, dass du genug hast. Das ist die Wahrheit, sagt er. Wenn du deinen Körper und deine Schönheit anbetest, wirst du dich immer hässlich fühlen. Und wenn du älter wirst und sich dein Alter bemerkbar macht, wirst du Millionen Tode sterben, bevor du zu Grabe getragen wirst. Verehrst du Macht und Kontrolle, so wirst du dich immer schwach und ängstlich fühlen und wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um deine eigene Angst in Schach zu halten. Wenn du deinen Intellekt verehrst, wenn du als klug angesehen werden möchtest, dann fühlst du dich wie ein Scharlatan, der dabei ist, immer kurz davor ist, entdeckt zu werden, entlarvt zu werden. Dann schreibt er weiter, das Heimtückische an diesen Formen der Anbetung ist, dass sie unbewusst sind. Das ist die Art der Anbetung, in der du allmählich hineinrutschst, Tag für Tag, und weil du immer wählerischer wirst, was du siehst und wie du Werte bewertest, ohne dass dir das jemals bewusst ist. Also er formuliert eigentlich ganz anders, aber gleiche, was Jesus hier sagt. Diese Dinge nehmen uns gefangen. Sie nehmen Raum in uns, sie bestimmen uns, sie begrenzen unseren Blick. Was macht Jesus dann? Dann sagt er, macht euch keine Sorgen. Sorgen sind keine Sünden, sondern Sorgen sind erstmal eine Last, die wir haben. Und es ist der Text, der uns einen Abstand davon zu nehmen, weniger zu sorgen. Ich glaube, in dieser Welt, Jesus sagt auch, in dieser Welt, da habt ihr Angst. Aber er sagt auch, ich habe die Welt besiegt. Aber es ist eine Einladung, Gott mehr zu vertrauen. Und dazu lädt er uns jetzt in den zweiten Teil des Textes ein, dass wir uns so genauer anschauen. Und da sagt er also in Vers 25, deshalb macht euch keine Sorgen um das, was ihr zu essen oder zu trinken oder Kleidung für den Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Also Jesus sagt, schaut doch mal auf das Große. Gott ist es, der das Leben gibt. Gott ist es, der die Kleidung, also der euch den Körper gibt. Und wenn das Große von Gott schon gekommen ist, also wenn Gott das Leben gibt, wird er nicht dann auch die Nahrung geben. Wenn Gott den Körper gibt, werde ich auch die Kleidung geben. Das ist so eine typische Argumentationsweise im Hebräischen, dass wenn das Große wahr ist, ist das Kleine auf jeden Fall auch wahr. Und dann sagt er und schaut hin und sagt, schaut euch die Vögel an. Schaut euch die Vögel an. Jetzt denkt man, ja gut, schaut man sich halt ein paar Vögel an. Ne? Was passiert denn da bei einem? Und dann beschreibt er das ja und sagt, seht die Vögel, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel nährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ja, auch wieder dieser Vergleich von klein zu großen. Wenn die Vögel für Gott schon wichtig sind, wie viel mehr sind wir ihm wichtig? Und die Vögel sind ein gutes Beispiel, weil Vögel, die sitzen ja nicht irgendwo da in der göttlichen Spa-Sauna-Relax-Zone und werden da bedient, sondern die sind ja aktiv. Aber die Aktivität ist nicht von Sorge geführt. Auf irgendeine Weise wissen sie um Gott und dass Gott sie versorgt. Und Gott versorgt sie. Und es tut gut, rauszugehen und diese Dinge wahrzunehmen. Beobachten in der Schöpfung. Das Schöne, zu schauen auf das Schöne. Und dann sagt er einen sehr interessanten Satz, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Das ist eine rhetorische Frage. Keiner. Ja. Wenn überhaupt, wissen wir, dass Sorgen das Leben verkürzen, Sorgen sind nicht gut für uns. Und wenn man ehrlich ist und zurückblickt, zumindest bei mir, denke ich, 80% der Dinge, über die ich mir Sorgen gemacht habe, die sind nie passiert. Und von den 20%, die übrig geblieben sind, hatte ich sowieso keine Kontrolle drüber, was damit passiert, in der Regel. Macht euch keine Sorgen im Morgen. Jemand sagte mal, das fand ich sehr gut, morgen ist erstmal ein Geschenk. Dass es einen Morgen gibt, liegt in Gottes Hand, dass er nochmal einen Tag schenkt. Und von daher, man kann sich über ein Geschenk nicht sorgen. Morgen ist erstmal ein Geschenk von Gott. Oder jemand anders drückt das noch gut aus. Sorgt euch um den, der die Tage macht und nicht um das, was die Tage machen. Sorgt euch um den, der die Tage macht und nicht um das, was die Tage machen. Wir sollen vertrauen. Auf Gott schauen, der uns die Tage schenkt. Wir sollen auf die Vögel schauen, die uns daran erinnern, dass Gott ein versorgender Gott ist, der sogar Vögel versorgt. Und dann nutzt er ein zweites Bild und spricht von den Lilien, von den Blumen auf den Felde und sagt, seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Also hier ist ein Auftrag, etwas zu lernen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Wieder, wenn das Kleine wahr ist, wenn Gott sich verausgabt in der Schöpfung, so viel Schönheit zu schaffen, was heute da ist, morgen bei uns weggemäht wird, wie viel mehr wird er sich doch nicht auch um uns kümmern? Und es ist wichtig, weil wir müssen unseren Blick weiten. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist, das wissen wir. Und deshalb zeigt sie beides. Sie reflektiert Gottes Schönheit, Gott als Schöpfer einer wunderbaren Welt. Und sie reflektiert auch den Einbruch der Sünde und die Zerstörung. Und wenn ich die Lilien auf dem Felde sehe, dann erinnern sie mich an Gott, den Schöpfer, der eine wunderbare Welt gemacht hat, der gut ist. Wir sehen das in anderen Bereichen, wo wir durch Schönheit nochmal merken, ja, da ist Gott. Die Schönheit in der Natur, Schönheit in der Musik. Jemand hat sogar einen Artikel geschrieben über die Schönheit der Mathematik und preist den Herrn, dass er das da sehen kann. Ich kann es nicht. Wir erinnern uns, indem wir das erinnern, Gott ist da. Und er sagt, ihr Kleingläubigen, die Jünger haben damit gekämpft. Jemand sagt mal, es ist jetzt nicht das Matthäus-Evangelium, er sagt, das Markus-Evangelium ist eine Nahaufnahme des Versagens der Jünger, Jesus zu vertrauen. Und wenn ihr mal Ermutigung braucht, wenn es euch schwer fällt, Gott zu vertrauen, lest das Markus-Evangelium und seht mal, wie die Jünger da auch gekämpft haben, Jesus zu glauben. Das wird bei Markus sehr ins Visier genommen. Wir wachsen dahin. Und dann sagt er, glaube ich, das Entscheidende. Denn um diese Dinge, also macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Und dann sagt er, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Ich finde das so bezeichnend, dass Jesus an dieser Stelle sagt, euer Vater. Er sagt nicht mein Vater, sondern sagt, euer Vater weiß. Euer Vater weiß um diese Dinge, die euch sorgen. Und er sagt, euer Vater im Himmel. Und wenn wir jetzt wir Himmel denken, denken wir manchmal weit weg. Das war aber nicht das Denken damals. Das Denken damals war Himmel als, das ist die zentrale Ort der Macht und der Kontrolle. Also wenn er sagt, euer Vater im Himmel, sagt er nicht euer Vater weit weg, sondern euer Vater, der alles in der Hand hält, der im Machtzentrum steht. Euer Vater im Himmel weiß. Er weiß das. Was machen wir jetzt? Ich möchte euch 4 Schritte mitgeben. Wir beginnen alle mit B. Beobachten, benennen, bedenken, begrüßen. Beobachte dich. Was sind deine Angstträger? Was sind Dinge, wo du besonders viel Angst empfindest? Und überlege, ob sie vielleicht, das ist nicht immer so, aber ob sie vielleicht ein falscher Schatz sind, der in deinem Leben ist. Ob es da was ist, dass du, wo du Sicherheit suchst, was nicht Gott ist. Beobachte, was sind die Dinge, die mir wirklich Angst machen und Sorgen? Und zeigen die gleich vielleicht darauf hin, dass es Lebensbereiche gibt, wo es mir noch schwerfällt, sie wirklich Gott abzugeben. Und ich versuche, anders Sicherheit zu schaffen. Weil das ist ja, jemand sagte mal, das fand ich sehr gut, wenn wir sorgen uns, was bei Sorgen passiert ist, wir geben unserem Kopf eine unmögliche Aufgabe. Zum Beispiel, Steffen, mache alles so, dass deine Kinder gut aufwachsen können, nie Probleme und Leid haben und fest im Glauben bleiben. Und dann denkt mein Kopf darüber nach, was muss ich machen? Und dann lege ich nachts wach und ja. Es ist, jemand anders sagte mal, Angst entsteht dann, wenn wir nicht genug Ressourcen haben für die Aufgabe, die ansteht. Angst entsteht dann, wenn wir nicht genug Ressourcen haben für die Aufgabe, die ansteht. Deshalb müssen wir Gott mit reinnehmen, damit wir genug Ressourcen haben für das, was ansteht. Also bedenke und dann benenne ganz klar, was deine Ängste sind. Versuch sie nicht zu verdrängen, versuch sie nicht klein zu reden, versuch sie nicht zu ignorieren. Versuche es genau zu überlegen und sie genau zu benennen. Das ist mich hilft. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung. Da mussten Leute in einen Raum reingehen und im Raum waren Schlangen drin. Und die erste Gruppe sollte ihre Ängste, sollte versuchen, sich abzulenken. Die zweite Gruppe sollte ihre Ängste kleinreden. Und die dritte Gruppe sollte ihre Angst genau beschreiben. Und dann 2 Wochen später haben die gleichen Gruppen wieder reingeführt. Die hatten immer so Sensoren an für Blutdruck und die ganzen Sachen und Puls. Und die Gruppe, die ihre Sachen konkret benannt hatte, die war am ruhigsten von den 3 Gruppen. Also es tut uns einfach gut. So hat Gott uns gemacht, dass wir Dinge nicht verdrängen, sondern sie benennen. Vor allem, wenn wir sie im Gebet benennen, dass sie uns dann ruhig machen. Also wir beobachten uns, wir benennen die Dinge, aber dann bedenken wir, dass unser Vater, euer Vater im Himmel weiß. Wir bedenken die Vögel, wir bedenken die Blumen auf dem Feld und wir bedenken das Kreuz, auf das unser ganzer Glaube aufbaut. Denn die Frage, ob Gott gut ist, und was Gott für uns geben, wie viel Gott bereit ist für uns zu geben, wurde am Kreuz beantwortet. Also ich beobachte, ich benenne sie, ich bedenke aber, wer mein Vater ist, der zu mir steht. Und dann das vierte, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ich begrüße das. Und sage, hier entsteht ein neuer Raum, wo ich lernen kann, Gott mehr zu vertrauen. Hier entsteht ein neuer Bereich, wo ich lernen kann, dass Gott mein Schatz ist, dass mein Auge auf ihn gerichtet ist, dass ich ihm folge. Hier entsteht ein neuer Bereich, wo ich lernen kann, meine Sorgen abzugeben in die Hand dessen, der sich als mein Vater vorstellt. Dazu lädt uns Gott ein. Also, wir haben manchmal Angst, es gibt viele Gründe für Ängste, aber manchmal sind die Ängste falsche Schätze, falscher Blick auf Dinge, dass wir nur noch auf uns schauen, nur auf das Not schauen, falsche Herren dienen uns und dadurch bedroht sind. Und Jesus lädt uns ein, den Vater, wie er ihn kennt, auch kennenzulernen und mehr kennenzulernen. Und wir können das tun durch Beobachten, Benennen, Bedenken und Begrüßen. Ich möchte mit uns beten und Gott bitten, dass er uns dabei hilft. Wir neigen uns dazu. Vater, dein Wort ist Nahrung für uns, das haben wir am Anfang gesungen. Dein Wort ist nicht irgendwas, sondern es ist die Wahrheit, die uns trägt. Und du lädst uns ein, unsere Sorgen niederzulegen. Nicht aus Leichtsinn heraus, nicht weil wir besonders mutig sind, sondern weil wir dich kennen und wissen, dass du gut bist, dass du unser Vater bist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu erkennen, wo vielleicht falsche Schätze, eine falsche Ausrichtung von uns die Gründe für unsere Sorgen sind, dass wir das ablegen können. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu sehen in deiner Schöpfung, in deinem Wort, in die Liebe, die dein Sohn am Kreuz gezeigt hast, dass wir uns wirklich dir anvertrauen können, sodass wir wachsen können im Vertrauen und in der Liebe zu dir hin. Hilf du unserem kleinen Glauben, dass er groß werde. Amen.